SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Einen wunderschönen Sonntagmorgen heute aus Grenchen. Wir sind zu Gast im Parktheater und ich freue Pfingsten allerseits. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Beide daheim, hier am Jura-Südfuss, können wir sagen. Auf der einen Seite eine Frau mit einer Karriere wie ein Helikopterflug, da kann man auch überall landen damit. Die Tochter von einem Mineralwasserlieferant, der zuerst aufgebrochen ist in die Welt von der Mode, ganz jung Berufsschullehrerin geworden ist und dann ihre Liebe zum Helikopterfliegen entdeckt hat. Als Mutter von drei Kindern, sie hat sich in der Luft verliebt und in die Luft verliebt, kann man sagen. Heute ist sie Geschäftsführerin von der Heli West AG zu Grenchen. Guten Morgen, Monika Abends.
Guten Morgen miteinander.
Und der gebürtige Baselbieter, der zu der Gymnasialzeit mit langen Haaren am Schlagzeug von den Woodbeasts Olten gesessen ist. Der noch als Jurist in die Welt von der Politik aufgebrochen ist. Lange Jahre dann ohne lange Haare kantonale und eidgenössische Politik gemacht hat. Als SP-Nationalrat am längsten, aber Stappi von Grenchen war bis vor drei Jahren. Herzlich willkommen, Boris Banger.
Merci, benannt.
Und ist ja klar, dass Sie, Monika Abends, Boris Banger kennen. Sie sind, glaube ich, auch per Du miteinander. Nach Jahrzehnten in der Politik hinterlässt man in der Öffentlichkeit nicht einen Fußabdruck, Herr Banger. Aber Sie kennen sich wirklich gegenseitig. Warum denn eigentlich?
Ja, aber sicher nicht aus der Politik. Wir kennen uns, Boris, von wo? Hauptsächlich von der 100 Jahre Aero 4 in Grenchen. Dann haben wir gleichzeitig eine Schweizer Meisterschaft gemacht, eine offene Schweizer Meisterschaft.
Mit Helikopter?
Mit Helikopter, jawohl. Ja. Und haben eine grosse Unterstützung gehabt. Schon dort gemerkt, dass der Boris Banga uns stark unterstützt, ein Heli-Fan ist, auch ein Heli-Kenner ist. Das muss man auch sagen. Also, ich habe schon draußen gesagt, wenn ich die Fragen nicht immer beantworten konnte, gebe ich sie weiter an,
ja, was?
An Boris Banga. Ja. Ja. Und das hat uns irgendwie verbunden eben, und auch seine Herzlichkeit, überhaupt auch so Anlässe und Menschlichkeit.
Und so. Und Sie kennen, wenn man mit dem Boris Banger noch einmal durchläuft, habe ich das Gefühl, Sie kennen sowieso fast jeden, wenn nicht ja, jede zweite, hat jetzt was gesagt.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, vor allen Dingen, wenn man Politik auf der Gemeindestufe macht, dann muss man die Leute gerne haben und man muss zu den Leuten können zugehen. Und ich glaube, das habe ich gehabt. Und eben Monika, das ist natürlich eine absolute Spitzenathletin. Sie war dort nicht nur eine OK-Präsidentin, sondern sie hat auch teilgenommen an diesen Heli-Meisterschaften.
Sie fliegt.
Also mit zwei Hüten. Und, sie kann einfach alles. Und es hat alles funktioniert. Und wenn man natürlich so eine gegenüber hat, der erfüllt man nicht nur vom Anschauen her, aber sonst deren erfüllt man jeden Wunsch.
Sie haben gesagt, vor drei Jahren, wo fertig war mit dem Amt als Stadtpräsident, servire disparaître, dienen und dann noch zurückziehen. Was machen Sie denn eigentlich heute im politischen Ruhestand, Herr Banga?
Also, ich habe einmal den René Rinoff gesehen, der hat gesagt, du bist auch so wie ein alter Schweizer. Hockst am Fernsehen und sagst, mei, der Mist, was ich wieder zu Bern mache. Nein, ich arbeite wieder als Anwalt. Und das ist fast noch schöner als vorher. Ich hätte es früher machen sollen, weil die Leute, die man helfen kann, die sind dankbar. Und in der Politik kannst du ja gute Sachen machen und die Hälfte ist dagegen. Also, es ist fast befriedigender als vorher.
Eben, mit 65 ist man noch jung heute.
Ja, also vor allen Dingen, wenn man 20 Jahre eigentlich nicht mehr in diesem Beruf war, das fordert schon recht. Und Gott sei Dank habe ich junge Kollegen in der Kanzlei, wo wir wieder einmal sagen, was durchgeht. Und es ist eine Herausforderung, zu denken. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, daheim wie einen alten Kasten umeinander zu stehen und Frau auf den Wecker zu gehen. Das ist
wie oft kommt man eigentlich als Geschäftsführerin von einem Heli-Unternehmen selber noch in die Luft? Jetzt mal so einen sonnigen Pfingstsonntag ausgenommen.
Also selber fliege ich ja nicht kommerzielle Flüge. Ich bin wirklich nur Berufspilotin und ich fliege nur mit meinem Lebenspartner, mit dem Hans Wüthrich zusammen, ist Inhaber von der Firma. Und da wir jetzt eigentlich aufgehört haben, mit so Meisterschaften fliegen nach 17 Jahren, kommen wir fast nicht mit Luft. Aber das ist nicht einmal aus zeitlichen Gründen, sondern wir haben einfach andere Interessen und tut sich ein bisschen anders orientieren und nicht immer jedem Wetter springt man gerade in die Heli rein. Dazu sagt man, ja, das Geschäft kommt vor. Wenn schönes Wetter ist, wollen aufeinander den Heli auch. Und das hat natürlich immer Vorrang.
Also das heisst, Sie managen das Unternehmen und schauen quasi, wie die anderen mit ihren Helis umeinander fliegen. So ist es natürlich.
Ja, mittlerweile ist meine Tochter eingestiegen auch in die Firma. Sie ist 22 und sie managt eigentlich ein bisschen die Flüge so wie heute. Also sie weiß Bescheid, wer geht jetzt heute fliegen, welche Leute mit welchem Heli, mit welchem Pilot, kommt der Flughelfer oder nicht. Und das ist sehr schön. Sie ist jung und noch voll dabei und
ja. Etwas, was Sie beide glaub, verbindet, auch, ist Liebe für Vierbeiner. Ich weiss von Herrn Banga, Sie haben mir gesagt, Ihre Cholesterinspiegel sei noch nie so tief gewesen wie jetzt.
Ja, ja, es ist ja so, meine Frau ist eine sehr gute und sehr intensive und engagierte Tierschützerin. Und sie hat während Jahren Hunde vermittelt. Sie war einfach einmal in der Ferien und hat gesagt, ich kann die Hunde nicht mehr sehen, die auf der Strasse rumlaufen. Und sie hat etwa in zwei Jahren sicher 40, 50 Hunde vermittelt. Und die sie nicht hätte vermitteln können, jetzt sind mir gegeben. Und jetzt habe ich halt 30, 40 Kilöner. Ja, und das sind, sie sind übrigens Designhunde, oder? Also, man weiß nicht genau, was alles für Rassen drin sind. Aber es zwingt mich dazu, jeden Tag zwischen 6 bis 10 Kilometer zu machen. Und das ist das beste Anticholesterinmittel, das es gibt.
Bewegung.
Ja, genau. Bewegung und rumlaufen und den Kopf durchlüften bei jedem Wetter.
Sie haben auch eine herzerwärmende Story von einem Hund, gell? Also das ist ein spezielles Tier, das bei Ihnen ist.
Wir haben auch einen Hund übernommen, ja. Es ist ein Scheidungshund, er war 3,5-jährig, mittlerweile ist sie 10. Und ja, das gibt mir eigentlich die einzige Möglichkeit, überhaupt rauszukommen. Also ich bin eher faul, gebe ich zu, ich würde auch nie auf einen Berg hochlaufen, wenn man hochfliegen kann. Und so komme ich wenigstens ein bisschen raus. Ja.
Jetzt habe ich vorher gesagt, als ich Sie vorgestellt habe, Sie haben sich in der Luft verliebt und in die Luft verliebt. Das stimmt schon so, oder?
Ja.
Wie ist das, was ist das für eine Story, die sich dahinter verbirgt? Wie ist
also, das passiert? Mein Lebenspartner hatte 3 Jahre vor mit Lizenz. Ich bin also eingestiegen als Passagier. Das sind so meine ersten Flüge. Richtig Angst hatte ich eigentlich das erste Mal, was so vibriert hat, als wir abgeflogen sind. Und dann habe ich aber gleich gemerkt, dass mich das interessiert, was sie so machen. Er war dann zumal Co-Pilot bei einem Kollegen. Und ich bin zuschauen, die Meisterschaft. Das war auch eine Schweizer Meisterschaft. Und das war die zweite, die es gegeben hat. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert. Es hat mir das Gefühl gehabt, das wäre genau das, was ich will. Aber hinten vorne nicht können fliegen. Ich hatte noch Angst gehabt vom Fliegen dann zumal noch. Und haben uns aber so reingedacht. Ich muss auch sagen, wir haben meinen Ex-Mann und meinen jetzigen Partner, wir waren befreundet. Wir haben ja zusammen Ferien gemacht, Sommerferien, und ich habe das lange mit meinem Ex-Mann besprochen. Findest du das gut, dass ich da einsteigen würde, weil mein Lebenspartner hat nicht mehr ein Co-Pilot sein, weil Pilot sind nicht eine neue Co-Pilotin oder Pilot gesucht. Und so haben wir die ersten Ferien, gemeinsame Ferien, wirklich die ganze Ferien verbracht, nur mit Reglement auswendig zu lernen und studieren und zu machen und tun. Und ich bin dann so eingestiegen, habe selber noch keine Lizenz gehabt. Ich habe mal eine Funkprüfung gemacht, das kann man auch einfach als Co-Pilot,
ja, dass man weiss, funken
kann, genau, so ein bisschen Luftgesetz, Meteo-Navigation hat man gehabt, die Lizenz habe ich gehabt, aber mehr nicht. Und so sind wir, unsere erste Meisterschaft, das war eine Katastrophe, kann man gar nicht anders sagen. Ich hatte das Gefühl, das sei ein Spiel, und das war ein steinharter Wettkampf. Ich habe dann meinem Mann angerufen und gesagt, ich bin hier komplett fehl am Platz, da laufen sie Kombi rum und das Militär ist da, und ich habe das Gefühl, ja, wir tun da einfach ein bisschen...
So eine Meisterschaft! Ich kenne Sportmeisterschaft. Boris Banga kennt sich, oder? Sportler, was weiß ich. Man kann mit dem Auto meistern, aber mit im Fliegen. Was macht man denn mit einem Helikopter an einer Meisterschaft?
Also es ist immer das Gleiche, man muss auf der ganzen Welt das Gleiche trainieren. Aber das, was mir dann absolut ein Horror war, war die Navigation. Muss man sich vorstellen, wie ein OL in der Luft. Ich habe noch nie dann zumal eigentlich eine Karte in der Hand gehabt. Ich habe die Karte bekommen, 5 Minuten vorrennen. Ich habe das Gouvern aufgetan und ich habe die Luft keine Ahnung gehabt. Ich habe dann meinem Partner gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ist ein Bahnhof, wo ist eine Straße. Wir sind komplett verflogen, also wir sind ausgestiegen, wir sind nicht mehr so...
Und dann
zwei befreundet sie dann
gerade,
aber nachher dort dann gearbeitet, sie nominiert wurden für die Weltmeisterschaft kurz darauf haben. Und sind wir mit dem Schweizer Militär noch gegangen, die haben dann auch noch mitgemacht, 9 Team. Und das war natürlich eine riesige Herausforderung. Wir hatten dann zumal Robinson gehabt, das ist ein Kolbenmotorhelikopter, also keine Turbine.
Sieht aus wie ein Stabmix, gell?
Und da kommt der Spezialist wieder. Ja. Und das ist eine Herausforderung, 6 Stunden in die Steiermark zu fliegen, wenn nur einer fliegen kann. Ja, und Albert hat Sinn, es war 30 Grad, im Heli gefühlt die 50 Grad. Und er hat aber gesagt, hey, mir beißt, übernimm schnell den Steuer. Und ich habe das übernommen. Und nach 5 Sekunden habe ich gesagt, nein, übernimm wieder. Und weil ich das Gefühl hatte, ui, das wackelt und tut. Und von dann an war aber ganz klar, jetzt muss ich
jetzt
lernen
fliegen. Jetzt muss ich aber fliegen. Genau. Das geht gar nicht anders.
Ja. Das ist so hat das nachher angefangen. Und ja, was auch jetzt alle interessieren, ist, ja, wie ist jetzt denn das mit dem Ex-Mann und dem Partner und die Fliegerei? Das kann ich auch sogar anhängen, weil das sowieso
genau, eine dann Frage haben wir das auch.
Es hat sich natürlich näher ergeben, dass meine Hobbys natürlich ganz klar in die Fliegerei gegangen. Und wir haben uns nachher natürlich dort immer näher gekommen. Wir haben mehrere Meisterschaften gemacht. Und irgendwann hat es halt einen Wechsel gegeben, dass mein Ex-Mann mein bester Kollege wurde und mein bester Kollege zu meinem Lebenspartner wurde. Und das einfach noch so abschliessend.
Sie sitzen beide ganz sind friedlich beide in der vordersten Reihe. Das also ist alles gut. Eine schöne Geschichte. Ich würde gerne, wenn wir so in der Luft waren, würde ich gerne zu ihren Wurzeln zurückgehen. Die Wurzeln von Boris Banga, das ist noch lustig, es hat einen anderen B-Banga schon gegeben. Es war einer der ersten Regierungsräte im Kanton Basel-Land damals, im noch jungen Baselbiet. Mit dem BB hat sich das auf sich, dass wenn man ein B-Banga ist, dass man das wie die Verdoppelung hat? Oder ist es Zufall? Wie ist es zum Boris gekommen bei Ihnen?
Irgendeine Russophilie von meinen Eltern.
Eine Russophilie?
Ja, wobei Boris ist gar kein russischer Vorname. Es ist in erster Linie ein rumänischer Vorname. Mhm. Nein, ja, sehr wahrscheinlich sind sie schon der Auffassung gesehen, ja, vielleicht macht er so eine Karriere wie der Urgroßvater.
Was ist das?
Ja, ich weiss nicht, also ziemlich weit hinten, weil der ist mit der Urgroßmutter. Haben die bei der Trennung Basel-Land, Basel-Stadt 1833 hat sie im Kinderwagen Kanonenkugeln geschleppt, oder? Und dann haben wir gewonnen gegen Basler und darum sind wir auch gegen die Wiedervereinigung. Und eben, da ist dann Regierungsrat geworden und ja, das ist die Geschichte, die Familie herkommt.
Das sind ihre Wurzeln.
Wo sie vorher war, ist, keine Ahnung, sehr wahrscheinlich irgend hat man Zigeunerwagen runtergefallen und so.
Also Bangas hat es vor allem in der Nordwestschweiz?
Ja, ja,
bis
ja.
Heute,
ja. Es hat noch einen Waffenschieber in Zürich. Also nein, das sage ich nicht mehr.
Gut. Sie sind als Einzelkind aufgewachsen und relativ früh vollweise gewesen. Was ist da passiert?
Ja gut, mein Papa ist, als ich 15 war, bin aufgestanden und umgekehrt und tot gewesen. Vielleicht hätte man ihn heute können retten, ich weiß es nicht. Aber wir haben dort im Aargau gewohnt und der nächste Arzt war eine halbe Stunde weg gewesen. Aber man hat dort auch noch nicht gewusst, was man beim Herz. Also heute hat man einen Defibrillator oder könnte Herzmassage machen. Und die Mama, die ist etwa anderthalb Jahre später gestorben. Und man kann einfach sagen, früher hat man ihm gesagt, sie hat sich die Äuglein ausgeweint, die hat einfach nur mögen. Und ist so. Ja, das ist eine relativ harte Zeit gewesen.
Das ist eine einschneidende Zeit. Also gerade als Teenager, wo bekommt man den Halt? Wo haben Sie Ihre nächsten Jahre verbracht?
Also es ist so gewesen, dass ich vor allen Dingen der Mann von einer Tante ist mein Vormund geworden. Und der hat mich schon recht in den Griff bekommen. Und ich hatte den Halt, ich hatte noch eine Grossmama. Ich bin die Woche durch, wie man das damals hatte, ein Zimmer in Aarau, bei dort in die Kante. Und über das Wochenende eben bei der Grossmama. Schlimmer war einfach, weil ich vollweise war. Jeder Schullehrer, jeder Professor an der Kantonsschule wollte mein Vater sein. Und das war ein bisschen eng, oder? Ich durfte nicht in Verbindung gehen, weil ich irgendeinen Mist gemacht habe. Und hat es dann immer geheißen, ja, wenn das dein Vater gesehen hat. Oder? Also es ist nicht so lustig. Also einfach zu früh müssen erwachsen werden.
Das heisst, das war ja die Zeit mit den langen Haaren. Das war in dieser Phase.
Das war dann in dieser Phase. Ja. Also, lange Haare, ich hatte so Kruseln. Also, man denkt es heute nicht mehr, aber. so einen Busch, also wie der Jimi Hendrix damals. Oder? Und das war auch die Musik, die wir gespielt haben.
Also, das waren Schlagzeuger.
Richtig. Ich bin einfach der Schlagzeuger, sagt man ja, ich vergesse nie mehr, als einmal ein Manager gesagt hat, Musiker und Schlagzeuger auf Bühne. Also, man bezeichnet ja den Schlagzeuger. Ja, ich habe es gerne gemacht und es war lustig. Und wir wären fast einmal ins Profilager gegangen. Wir haben einmal irgendwie 2 Monate im Tessin in Agno, auch ein Fliegerplatz, gell? haben wir in einem Nachtclub gespielt. Aber es war dann, glaube ich, schon gescheiter gewesen, dass wir anfangen zu studieren und etwas rechts zu machen. Aber eben, es ist schon schön gewesen. Also, wir haben Olden Hammer, ist für die in meinem Alter noch ein Begriff, oder? Dort sind, weiss ich was, für heute sehr bekannte Band auftreten. Und wir haben einmal Vorgruppe sein von der Kings. Und der Olden Hammer ist ja abgerissen worden. Und dort ist heute noch eine Tafel, wo unser Name drauf ist.
Die sind Woodbees gewesen, so. Richtig. Holzbienen heisst das.
Ja, Waldbienen und Holzbienen. Ja. Schon eben der Dings, der Holzhammer.
Der Holzhammer, genau.
Also es ist auch von der Musik. Wir sind nicht Beatles und die Anständigen gewesen. Wir haben eben Rolling Stones und Kings und solche. Sehr laut, oder? Sehr.
Aber sie hören immer noch erstaunlich gut, gell? Gehörschaden haben sie nicht.
Also den grössten Schaden habe ich in der Artillerie geholt. Aber,
Wenn wir zu Ihren Wurzeln würden gehen, Frau Abends, Ostermundigen, bei Bern aufgewachsen, Ihrem Vater. Ich glaube, wirklich der klassische Mineralwasserlieferant gsi, wo man früher, ich hatte das noch im Kopf, dass der einmal gekommen ist mit bei uns daheim auch mit Mineralwasser. Was ist das für eine Beziehung gsi, was Sie zu Ihrem Papa?
Ja, er war sehr streng gsi. Ja, ganz eine gute Kindheit, aber ich glaube, das hat alles eigentlich meine Mutter wettgemacht. Sie war die klassische Hausfrau gsi, sie war da gsi, sie hat geputzt, wir sind mit ihr ins Schwimmbad gegangen. Ja, sehr eine schöne Kindheit mit vielen Freunden draussen in diesem Quartier. Der Vater, ja.
Ist er streng?
Ist streng gewesen. Ja.
Inwiefern hat es denn auch mit der Beruf, also ist die Berufswahl, sind sie noch richtig Mode gegangen, oder? Textilfach?
Ja.
Ist das von ihm gesteuert gewesen, oder ist das, haben sie sich da können selber durchsetzen und sagen, nein, das will ich?
Nein, das ist also, mein Vater hat gesagt, du machst das KV, weißt du, das ist eine gute Ausbildung und immer wollte Lehrer machen. Dann hat er gesagt, nein, Lehrer, das gibt es genug, Lehrer gibt es nicht. Und wir hatten ein bisschen Diskussion gehabt und dann irgendwann habe ich in 8. Klasse meinen Lehrvertrag unterschrieben. Aus KV. Jetzt habe ich mal gewusst, was man mit einem KV macht. Einfach, wenn mich jemand gefragt hat, ich mache ein KV. Ich habe es aber an einem sehr schönen Ort machen, zu tun, in einem Modenhaus. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber ich habe gewusst, dass ich junge Leute muss. Ich passe nicht ins Büro rein. Ich bin schon während der Lehre dauernd in Verkauf gegangen. Jede Minute, als ich nichts zu tun hatte im Büro, bin ich in Verkauf gegangen. Ich habe erst schon in der Lehrzeit auch ein Reio bekommen. Ich habe mit Einkauf dürfen. Ich bin ein Jahr geblieben, auch im Einkauf. Ein bisschen, und habe gemerkt, ich will an die Front. Ich will total, mein
Führen.
Sie Ziel haben, ist, ja. Verkaufsschulung geben. Aber ich habe gefunden, wenn ich selber nie bei Verkäuferin war, kann ich nicht Verkaufsschulung geben. Und das war der Grund, dass ich mich beworben habe im Verkauf, wo ich ganz unten schaue, wie ist das überhaupt, wenn man Verkäuferin schafft. Und habe dann dort nach kurzer Zeit eben die Lehrlingsausbildung übernommen und bin dann auf die Berufsschule, nein, das ist kein Problem, das ist an die Hochfachschule St. Gallen gegangen, die Textilfachschule, mit meinem, wo ich meinen damaligen Mann eben kennengelernt habe, der Andi Arbenz. Wir haben uns dort kennengelernt. Und dann habe ich durch das natürlich eine Anfrage bekommen an der Berufsschule Bern, ob ich nicht Warenkund geben würde. Und bin dann so natürlich gleich in den Lehrerberuf gekommen. Ja, und bin mit 23 habe ich dann eine Berufsschule unterrichtet. Ja.
Ich habe ja keine Ahnung von Verkauf, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin in einem ganz anderen Metier aufgewachsen quasi, mache jetzt etwas anderes. Im weitesten verkaufen wir natürlich schon auch etwas in dieser Sendung, Ihre Lebensgeschichte. Was macht die Faszination vom Verkauf aus? Was muss man können als gute Verkäuferin?
Also ich denke, einfach Freude haben, mit den Leuten zu helfen. Und das ist auch das, was ich jetzt noch mache. Ich glaube, der Verkauf, der geht ja weiter, als einfach irgendetwas geben, was sie sich wünschen. Also Verkauf ist doch einfach auch das, was wir machen auf dem Flugplatz. Ich habe 10-mal mehr Freude, diesen Leuten einen Kaffee anzubieten, fragen, wie es war auf dem Rundflug, fragen, ob sie Angst haben. Das ist für mich alles auch verkaufen, den ganzen Betrieb verkaufen, mich selber verkaufen, den Heliflug verkaufen. Das ist schön. Darum habe ich mich auch nie im Cockpit gesehen. Ich hatte nicht Freude im Cockpit und die Leute steigen ein und aus und hallo, man schaut schnell hinterher, wer habe ich überhaupt drin. Mir passt das andere, das Menschliche und mit durch das hat mich verkauft und das habe ich, glaube ich, können vermitteln. Und wer nicht Freude hat, jemandem eben zu dienen, zu helfen, der ist sowieso falsch im Beruf und von denen gibt es halt ganz häufig.
Also es kommt im Endeffekt geht's gar nicht um den Umsatz und nicht um das Produkt, sondern es ist der direkte Kontakt mit den Leuten, die sie sagen, das ist
wichtig. Was mir Freude macht, schlussendlich geht es immer um einen Umsatz, das ist klar, oder die Berufsschule, auch dass sie die Lehrabschlussprüfung bestehen oder auch im Geschäft auch von diesen Lehrbetrieben, dass sich der Lehrling Umsatz suggeriert. Das ist ganz klar. Aber meine Leidenschaft ist ganz klar, jemandem einfach eine Freude zu machen. Ganz einfach Freude zu machen, zu helfen. Ich habe immer gerne Schule gegeben, den Leuten probiert, den Schülern probiert zu helfen. Ich war auch nicht ein super Schüler. Und immer das Gefühl hatte, manchmal schon hinter dir, wenn ich einen besseren Lehrer hatte, wäre ich, glaube ich, hier und in diesem Fach auch ein bisschen besser gewesen. Aber ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Wie kann man einem Lehrling helfen, wenn er etwas nicht begreift? Oder einfach schlecht ist, oder die ganze Schulzeit schlechte Noten hatte und jetzt noch in die Berufsschule kommt und dort auch noch Angst hat, dass sie die Prüfung nicht besteht.
Muss man dann wieder zurückkommen.
Genau, ich habe sehr gerne Prüfungen abgenommen und ich weiss, dass sie mich gerne hatten. Ich war immer fair gewesen, aber ich weiss, dass sie alle gesagt haben, yeah, schon vorher, wir haben die euch eine Prüfung. Und das ist nicht, weil ich bessere Noten gebe, sondern ich habe mir viel Zeit genommen, die Prüfungsangst zu nehmen. Ich habe immer an mich gedacht, wie bin ich gewesen. Ich war wirklich auch nie ein super Starschüler gewesen und die Prüfung auch nicht immer glamourös bestanden. Und das ist das, was mir Freude gemacht hat. Wie kann man es vermitteln?
Wenn wir es gerade so am Berufsanfang haben, Sie sind Jurist geworden, oder? Arbeiten jetzt als Rechtsanwalt und als Notar, Boris Banga, aber da wäre auch mal das Veterinärwesen. Also der Tierarzt, ich bin eigentlich zuerst vor dem gestanden. Was ist aus dem Traum geworden? Oder?
Ja, eben nicht leider. Vielleicht wäre es gescheiter gewesen, wäre Veterinär geworden. Nein. Ich hatte einen Onkel, der war Tierarzt und ich war bei dem immer in der Ferien. Ich habe das toll gefunden. Wobei es ein Grosstier war in erster Linie. Und ich habe das erste Probe gemacht, also auch Leichen seziert, weil man ist dort mit den Humanmediziner zusammen war. Und dann habe ich wirklich noch bei einem anderen so eine Art Stage gemacht und habe gesehen, dass die Grosstiere eigentlich mehr oder weniger nach wirtschaftlichen Gesichtspunkt therapiert oder behandelt werden. Da habe ich gesagt, nein, also wenn schon keine, wie soll ich sagen, keine Zuneigung und da ist, dann mache ich das nicht. Und ja, und dann nachher habe ich angeschaut und dann habe ich gefunden, die Juristerei ist, darf ja nicht, die anwesenden Juristen sind alle ausgeschlossen, aber das ist etwas, wo man mit relativ wenig Aufwand einen riesen Erfolg gehabt. Aber das bietet uns.
Das ist eine ehrliche Aussage, oder?
Nein, aber wisst ihr, ich muss sagen, ich habe ja für das erste Probe gelernt. Also da hat man gehabt, verdeckliche Zeug müssen auswendig lernen. Als Jurist hast du relativ wenig gehabt, oder? Was hast du mir so lernen? Du hast einfach wissen, wo kannst du nachschauen, denn, oder? Das ist viel wichtiger.
Und dann hat es funktioniert. Also ja, dort sind sie geblieben.
Ja, es ist auch das, oder? Man kann als Jurist hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich war spezialisierter Bau- und Planungsrechtler. Man kann sie in der Politik brauchen. Eigentlich ist es wie das KV. Das ist eine Grundlage, gute.
Job am Hafen haben Sie auch mal in Basel?
Ja, ich habe natürlich einen Teil von meinem Studium als Vollweise müssen selber verdienen. Und da bin ich einmal im Rheinhafen gesehen, oh, das ist 50 Kilo Säck bis 100 Kilo Säck buckeln, oder? Und ich weiss noch, die erste Woche bin ich heimgekommen, nicht einmal mehr gegessen, weil ich so müde war. Und dann, was dann gegangen ist, bin ich in einer Legippe gesehen und das war dann auch nicht mehr gut gewesen. Die haben 2 Tage viel verdient und nachher sind es 3 Tage rumfest. Und dann ist auch nicht viel Geld übrig geblieben. Ich habe einmal in der GIFA geschafft. Also, ich weiss, wie man Porto Total und Handy herstellt, das sind die Mittel von der Waschmittelfabrik von der Migros gesehen, oder? Und ja, das sind Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Mhm. Also, Oder darum sieht man dann auch nachher, wenn man solche Arbeiten gemacht hat, wie privilegiert man als Büroathlet ist nachher.
Mhm. Ja, gerade dort will ich einhängen. Also der politische Boris Banga, hat auch dort seine Wurzeln in dieser Zeit, dass sie
richtig
gesagt haben, zum Beispiel, ich will in die SP gehen und das ist mein Weg?
Das war so gewesen. Also die SP war einfach die Partei gewesen, die bei meinen Anliegen, die ich persönlich erlebt habe, am meisten gemacht hat. Ich habe nach dem Studium hatte ich bei einem Professor, wo ich sehr gut war, eine Dissertation machen. Und nachher hat es geheissen, ja, ich müsste um ein Stipendium kümmern, weil sonst wäre das lang gegangen. Und dann habe ich das Stipendium beantragt und dann bin ich in einer Erbengemeinschaft gewesen. Und dann hat es geheissen, ja, bevor du ein Stipendium kriegst, musst du die Erbengemeinschaft auflösen. Und ja, das hat alles Konsequenzen gehabt. Und nebenan ist der Sohn vom ZIBA-Direktor, der gesagt hat, ich habe Krach mit dem Pappen und bumm, hat er ein Stipendium bekommen. Solche Ungerechtigkeiten sind mir begegnet und hat mich in die SP geführt. Wobei ich natürlich auch nie, wie soll ich jetzt sagen, ich bin als SP-Mann schon teilweise nicht fassbar gewesen, oder? Ich war Offizier gewesen. Noch schlimmer, ich bin bei der Militärjustiz gesehen, oder? Das ist fast ein Ausschlussgrund gewesen damals.
Für die SP.
Ja. 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 Aber,
also ja. Sagen wir mal, Sie sind im bürgerlichen Lager vor der SPD daheim gewesen. Können wir das so sagen?
Ja, bürgerliches Lager ist der falsche Ausdruck. Ich glaube einfach der Gewerkschaftsflügel.
Ja.
Also in erster Linie die Anliegen, die die Schwächeren betreffen. Mhm.
Das persönlich auf SRF 1 mit dem Boris Banga und der Monika Arbenz. Sie sind relativ früh, dann haben sie gesagt, jetzt habe ich Berufsschule gemacht, jetzt bin ich Lehrerin, bin Expertin, jetzt will ich auch mal Kinder haben. Noch mit 28 oder 29. Vor 30 auf jeden Fall will ich Mama sein. Und das haben sie umgesetzt.
Ja, ich habe mich selber ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe gewusst, ich wollte immer Kinder, ich wollte immer eine Familie. Liebst hatte ich grosse Familie gehabt. Aber durch das, dass ich eben so lange in Ausbildung war, bis fast 27 und ich so gerne gearbeitet habe ich mich selber unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, ich sollte doch vor 30 Kinder haben. Heute denke ich komplett anders. Aber so war es. Wir haben vor 30 nachher das erste Kind bekommen und ich habe immer weiter gearbeitet. Und nachher nach 5 Jahren ist dann das zweite gekommen und noch ein drittes.
Gerne. Das dritte ist eine spezielle Geschichte. Sie haben eine Adoption gemacht. Mhm. Wo für eine Laie immer sehr komplex tönt. Das ist ein bürokratischer Aufwand. Erzählen Sie ein bisschen, wie ist es überhaupt zu dem Wunsch gekommen, dass Ihr Kind Sie wollen adoptieren?
Für uns war eigentlich immer klar, dass wir ein Kind adoptieren wollen. Aber wie es halt bei den meisten Frauen ist, wir wollen zuerst mal Schwangerschaft erleben, wir wollen mal schauen, wie ist das überhaupt, so eine Geburt. Es ist schon schön, ja, einfach sagen, einfach mal schauen, wie es so ist, das Ganze. Und dann kam die Selin auf die Welt gekommen. Und von dann habe ich schon gedacht, so, von jetzt an werden nur noch Kinder adoptiert. Es gibt viel zu viele Kinder auf dieser Welt. Und ich habe gefunden, immer noch mehr Kinder in die Welt zu setzen. Das, ja, haben wir gefunden, es wäre noch gut, um eins zu adoptieren. Und dann ist halt gleich der zweite Wunsch gekommen. Heute weiss ich nicht mehr, aus welchem Grund. Es ist der Wunsch gleich gekommen. Ich bin noch mal schwanger geworden. Und dann war es aber klar, es war noch nicht einmal jährig, das zweite ist Daniel. Dass wir dann gesagt haben, du hast mir das Thema abgeschlossen. Und der Andi Arbenz hat sofort gesagt, nein, von mir aus lieber heute als morgen. Und ich dachte, er sagt, nein, du willst jetzt so neu, jetzt arbeitest du doch und gehst Schule und wir haben zwei Kinder. Und hat aber mich immer gross unterstützt hier im Arbeiten, das muss ich sagen. Und so, und die Reaktion hat mich nicht erstaunt von ihm. Und dann haben wir das sofort angegangen. Das war im August, weil ich weiss noch heute, wir haben in der Body ein kleines schwarzes Bübli gesehen. Heute sieht man ja sehr viele schwarze Bübli und Männer. Aber dann in diesem Dorf in Winterthur war es wirklich das absolut einzige Kind in diesem Schwimmbad. Und ich habe das Bübli angeguckt und dachte, das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Und so hat es dann gegeben, dass ich am nächsten Tag sofort angerufen habe. Allen so Organisationen, DT-SOM und so. Und gesagt, wir würden gerne ein Kind adoptieren, wissen aber keine Ahnung, wie das so vor sich geht. Und sie ist schlussendlich nachher zu Brotkind gekommen, das ich sehr, sehr empfehlen kann. So haben wir können anderen Familien helfen, um ein Kind zu kommen, weil es ist sehr unkompliziert. Und ich glaube, das Wichtigste ist bei der Adoption, dass man einfach immer ehrlich ist. Man muss ja zum Jugendamt, zum Psychiater. Und überall habe ich gesagt, ich habe Bedenken, ich habe sogar Angst, dass ich das Kind nicht lieben kann, dass ich im Heim ein anderes Kind will. Ich bin selber auf die Welt gekommen, ich hatte das Gefühl, ja, da lese ich dann ein Kind aus. Da bin ich ganz ehrlich. Zum Glück, da habe ich wenigstens ein Foto und wir können dann sagen, wollen wir das oder das. Und dort haben sie gesagt, ja nein, wir suchen Eltern für Kinder und nicht Kinder für Eltern. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja Kinder, die niemand eine Möglichkeit geben, zu einer Familie zu kommen. Und das war für mich schnell klar gewesen, ja, logisch. Also ja, fast ein schlechtes Gewissen gehabt, habe ich überhaupt so Gedanken gehabt. Und so haben wir natürlich uns zum Noel Ja gesagt, bevor wir ihn gesehen haben, bevor wir ein Foto gesehen haben. Und haben Äthiopien ausgewählt, weil Äthiopien ein Land ist, das sehr, sehr stark schaut, dass ihre Kinder rauskommen, adoptiert werden. Das sind alles Kinder, die keine Verwandtschaft mehr haben. Also Äthiopien gibt
also
nur...
Also Findelkind in
das
dem
sind Findelkind. Ja, der Noel hat keine Identität gehabt. Also auf seinem Ausweis ist 00099 gestanden. Er ist gefunden worden mit 2-3 Wochen alt. Und geht nachher in die Mutter Theresa heim und dort schauen sie nachher, für, dass sie zur Familie kommen. Wir haben also im August, für die, was vielleicht interessiert, die adoptieren wollen, es kann wirklich auch sehr schnell gehen. Wir haben uns im August entschieden. Ich war dann 36, mein Mann 37. Und im Dezember haben wir schon den ersten Vorschlag bekommen. Wollt ihr das Kind? Es ist ein Bub. Er ist gefunden worden, er ist ins Spital gekommen, ist jetzt in einem Heim. Mehr wissen wir nicht. Ich kann jetzt überlegen. Und ich habe am Telefon gesagt, das muss ich gar nicht überlegen. Ich muss auch nicht einmal fragen. Wir haben ja gesagt, ja, wir nehmen es. Und dann hat man 3 Monate gewartet, ob es AIDS hat. Es hat sehr viele Kinder, halt leider AIDS haben. Und die dürfen nicht ausgewiesen werden. Und von Schweiz her auch nicht, vom Gesundheitsamt. Und dann haben wir gewartet. Nach 3 Monaten hat es geheißen, super negativ, der Bericht. Also, er hat kein AIDS, wir kommen das Büebli über. Und dann geht immer die Familie, die runtergeht auf Äthiopien, tut Fotos machen für die nächste Familie. Und das ist natürlich mega spannend, bis die erste Foto kommt. Und die Foto habe ich, glaube ich, jeden Tag 10 Mal angeschaut. Und ich hatte so Freude gehabt, dass er so hübsch ist. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe mir so fest gewünscht, dass er einfach hübsch ist. Ich habe immer gedacht, ein schwarzes Kind in der Schweiz hat sicher viel schwieriger. Und wenn ein hübscher Mensch hat es einfach einfacher im Leben. Also ich habe nicht gedacht, hoffentlich ist er mega intelligent. Oder ich habe immer gedacht, hoffentlich ist er gesund und hübsch. Und ich bin auch in die Buchhandlung gegangen. Ich habe Bücher gesucht, ich habe Bücher gekauft, aber Bilderbücher, nicht über Äthiopien. Ja. Und habe die Bücher durchgeblättert und alle Köpfe angeguckt. Und ich habe mir gedacht, oh, mal das nimmt. Aber das könnte ich auch mitnehmen. Und so habe ich einfach gedacht, Äthiopien, das ist ein super Volk. Ja. Ich glaube, ich könnte jedes Kind mitnehmen. Und so war es so. Wir sind dann im Juni, Juli, ich weiß nicht mehr genau, sind wir auf Äthiopien gegangen und haben dann ihn selber empfangen.
Und dann stehen Sie da vor der Tür und wissen Sie, da innen ist jetzt mein Sohn.
Ja, und das ist sehr, sehr emotional. Also ja. Eine Adoption ist nicht weniger emotional als eine Geburt. Es ist genau das Gleiche. Man kommt, wenn ich heute nachdenke, bei der Geburt, ich denke jetzt an Céline, sie ist so eine hübsche, sie hockt da. Aber eigentlich, wenn ich heute schaue, denke ich, nein, ist ein hässliches Baby gewesen. Aber dann, excuse Céline, aber es war so gewesen. Und wenn ich dann denke, im Spital, wir gehen in die Säuglingszimmer und man sieht nur sein Kind, oder? Und man hat das Gefühl, das ist das Hübscheste. Und es ist egal, ob es schreit. So. Und jetzt, wenn ich Fotos schaue, denke ich, hä, wie ist denn so ein Baby, so eine hübsche, so ein hübsches Kleinkind, so eine hübsche Frau geworden? Und genau so war es natürlich auch dort. Es hat eine Psychologin gesagt, ihr müsst nicht Angst haben, euch interessiert nur euer Kind. Und genau so war es. Die Kinder, die Heimkinder, die sind gekommen, wir sind durch Tränen gekommen, die haben immer an den Beinen, an den Armen, vor allem die Eltern, die wissen, auch weisse Leute kommen, die holen jemanden von uns. Und das hat mir mein Herz wirklich fast zerrissen, dass ich nicht alle mitnehmen. Ich hätte am liebsten ein Heim aufgetan, wenn ich Geld hätte. Ich hätte dort auch einfach ein Heim gebaut, oder ich weiss es auch nicht. Und dann kommt die Schwester mit unserem Baby im Arm und dann steckt die Arme aus und ist gerade bei mir. Und dann ist eigentlich, ja, und dann hat man ein bisschen die anderen schon wieder ein bisschen wie vergessen, oder? Und den habe ich auch weg müssen. Also dann haben wir immer gesagt, jetzt müssen wir mal raus da. Und sie haben am nächsten Tag wieder gekommen. Also wo wir das ein bisschen verdaut haben, die ganze Geschichte, sind wir dann am nächsten Tag noch einmal gekommen, weil sie uns bitten, wir sollen doch Süßigkeiten mitbringen für die Kinder und Farbstifte. Und am ersten Tag, das habe ich fast nicht verkraftet, aber am zweiten Tag sind wir noch mal gegangen und haben mir das Zeug verteilt und so. Und dann Noel, der hat nicht mehr weg von meinen Armen wollen. Es war noch ein ganz, ganz spezielles Erlebnis gewesen, dass er nicht mehr zu der Schwester gegangen ist. Und alle haben, er hat Berhanu hat er geheißen, also sein zweiter Name noch. Und die Kinder haben ihm gerufen und zugerufen, die Schwester, und er hat immer das Gesicht weg.
Also die emotionale Bindung ist, die ist sofort verrückt. Zu ihm.
Ja, das ist ja.
Unglaubliche Geschichte, ja. Haben wir, glaube ich, noch schon lange nicht mehr im Persönlichen. So eine
allen
Geschichte
zu empfehlen,
von einer,
ja,
Adoption, die, ja, gut funktioniert hat in dem Fall. Ja, genau. Sie haben, Boris Banger, eine Tochter aus erster Ehe, die den Sprung gewagt hat in den Norden, in die Musik, in ein Metier, das recht schwierig ist.
Ja, wie soll ich jetzt das sagen? Die hat eigentlich mehr Mut gehabt. Ich könnte das nicht machen, was sie gemacht hat. Ich habe sie können, eigentlich veranlassen, dass sie zumindest mal die Matur gemacht hat. Aber die hat schon von 14 weg hat sie gesagt, und ich wollte Musical-Darstellerin werden. Ist auch früher ins Ballett und hat gesungen und so. Und dann ist sie nach der Matur auf Hamburg, hat Stage School gemacht. Und eigentlich bin ich noch stolz, weil es ist die einzige von diesem Jahrgang, die heute noch in diesem Beruf arbeiten kann und überleben. Und ich vergesse nie mehr, sie hat mir dann gesagt, weißt du, Papi, ich versuche es etwa 3 Jahre lang, ob ich Erfolg habe. Und wenn ich nicht habe, dann werde ich noch Medizin studieren. Da habe ich gesagt, unterstehe dich. Aber sie hat es wirklich geschafft, wobei ich könnte nicht so leben, weil sie hat schon jetzt, sagen wir, regelmäßige Engagement als Sängerin, als Schauspielerin. Sie macht selber Produktionen. Aber zwischen ihnen hat sie am Anfang ein Abteil verkaufen oder irgend so ein Seich machen, dass sie über die Runde gekommen ist. Jetzt kann sie mehr oder weniger davon leben. Wobei, es ist schon so. Also, man würde sagen, sie lebt von der Hand ins Maul, weil was die Nächsten... Das hat vielleicht ausgebucht für 6 Monate und was dem passiert, das weiss ich nicht.
Das ist ein hartes Brot.
Richtig, und ja. Ich bin jetzt stolz. Ich glaube, dieses Jahr kommt sie irgendein Gastspiel ins Parktheater und dann komme ich dann auch wieder hier hin.
Auf die Bühne? Ja. Also, das ist einfach schön. Ja. Hat sich ein Kreis geschlossen. Sie zwei haben mir etwas voraus. Sie sind beide schon in Helikopter geflogen, mehrfach, mit den verschiedensten. Ich als Laie vertritt sehr wahrscheinlich ganz viele im Publikum, die das noch nie gemacht haben. Ich schaue mal in den Saal rein. Wer ist schon mal mit einem Helikopter geflogen von Ihnen? Ja, doch. Also ja. Einige, gut, jawohl. Und die anderen alle nicht. Eine Angst, die ich weiss, die Leute haben, das Gefühl haben, wenn ich in diesem Ding sitze und der Motor fällt aus, dann plumpst das Ding einfach am Boden. Das ist aber nicht so, gell?
Nein, der Helikopter ist sicher eines der sichersten Flugobjekte überhaupt.
Warum denn?
Wir trainieren schon während der ganzen Ausbildung. Wir machen es natürlich nicht, indem man komplett die Turbine abstellt oder den Motor abstellt, aber wir trainieren das x-mal, dass, wenn wir die Turbine aussteigen oder den Motor aussteigen, dass wir segeln können. Der Helikopter hat einen Freilauf. Also der Rotor, der Hauptrotor, wird weiter drehen. Wir brauchen eine gewisse Höhe natürlich, eine gewisse Geschwindigkeit hier, dass wir nachher schön runtersegeln können.
Und das ist haben Sie das schon erlebt?
Nein, aber okay. Noch niemand. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Turbinenausfall oder ein Motorausfall. Ich kenne niemanden, der jemanden kennt, wo das passiert ist. Und das übt man einfach, weil man weiss, ein Helikopter kann das. Und das kann man sehr gut üben, dass man auch immer wieder bewusst ist, Gegenwind landen. Also, dass wenn das ausfällt, dass man nicht in Panik gerät, sondern man hat genug Höhe drinnen. Man kann noch umdrehen, Gegenwind, man kann ein Plätzchen suchen. Der Helikopter kann sogar den Vorteil eben senkrecht landen. Wir brauchen keine Pisten. Also Helikopter ist sehr, sehr ein sicheres Flugobjekt. Ich glaube, das ist schon eine Grundschwere. Hat die ja nicht geflogen mit 3 Kindern.
Ja, genau.
Es passieren leider immer wieder Unfälle.
Aber das ist ein menschliches Versagen.
Aber das ist menschliches Versagen.
Es scheitert nicht an der Technik.
In dem und zwar Fall. Nicht einfach, weil das schlechte Piloten sind. Im Gegenteil, es sind meistens super Piloten, die ums Leben kommen. Aber einfach durch die Arbeit, das Transportle zum Beispiel, die Holztransport in den Bergen, da hat es vielmals Seile, die gespannt sind, die man nicht sieht. Oder sie fliegen bei schlechtem Wetter in einen Berg rein. Oder irgendwie, das sind alles so Sachen. Das ist immer eigentlich ein Pilotenversagen.
Ein anderes Klischee, das man ja hat mit Helikopter ist, dass es einfach ein Luxusgeschäft ist und wahnsinnig teuer. Aber ich glaube, für die Macher selber, korrigieren Sie mich, das ist, also, reich wird man nicht als Helikopterunternehmer.
Oder? Nein, das ist wirklich so. Wir fragen uns eigentlich immer, wieso gibt es noch so viele Helikopterfirmen in der Schweiz? Es verdient, ich glaube, da ist mir niemand böse, wenn jetzt im Radio zulässt, wir selber eine Firma hat. Wir kennen alle einander. Wir sind so wie ein Partner in dieser Schweiz. Es wird niemand reich. Ich glaube, die haben alle ganz stark gekämpft. Arega kann überleben, kann gut überleben, weil sie so viele Gönner hat. Ich denke auch, EC Matt, Eglassier, so Riesenfirmen sind auch angewiesen auf Arbeitsflüge zum Beispiel, vielleicht auch auf das Heliskiing, wo viele Leute etwas dagegen haben. Und wir hier im Mittelland, wir sind einfach angewiesen auf Schulung. Wir bilden Piloten ausbilden, die vielleicht mal zur Rega gehen wollen. Das ist auch dort, wenn sie sagen, ja, aber müsst ihr jetzt da Aussenlandungen machen und so. Ich kann nichts anderes sagen, als schaut, die Piloten, es ist kein Pilot geboren, oder es ist niemand aus Rega-Pilot geboren. Auch die müssen lernen. Wir haben jetzt einen Pilot, der bei Rega ist, der jahrelang für uns geflogen ist. Aber auch der hat angefangen, mal auf einem Feld rumzukurven, zu landen. Und das ist aber jetzt noch eins zurückgekommen zum Finanziellen. Es ist eine Leidenschaft dabei.
Also,
es ist eine enorme Leidenschaft. Ja. Und die Preise sind nie gestiegen. Also im Prinzip ist der Preis noch gleich wie vor 10 Jahren ungefähr. Und man kann es sich leisten, aber es ist ganz sicher etwas, was man ja auch nicht alle Monate macht. Und darum suchen wir auch die schönsten Tage aus. Also, wenn man bei uns einen Alpenrundflug bucht, dann denken wir nicht, ah, die waren schon 5-mal bei uns am Heli-Weekend und an dem Rundflugtag eine Bielermesse und haben schon einen Juraflug gemacht. Sondern für uns ist es immer, der Kunde fliegt das erste Mal Heli. Wir fragen nicht einmal, erst wenn sie vielleicht im Büro sind und vielleicht ein bisschen Angst haben oder wir fragen, was sie schon gesehen haben. Aber wir jeden Flug oder der Kunde immer so nehmen, wie er den ersten Flug hat. Und das muss ein Riesenerlebnis sein. Also ja. Wir gehen nur bei schönstem Wetter in den Bergen, im Mittelland und die halt manchmal 3-mal den Flug verschieben und so.
Aber wenn ich etwas sagen darf, es ist natürlich so, Monika hat es gesagt, es ist der sicherste Flug, das sicherste
Fluggerät.
Wobei, es gibt ja den blöden Spruch, wo man sagt, es sind 6'000 Ersatzteile zusammengestellt und nicht einmal der Pilot weiß, wieso dass es fliegt. Aber es hängt natürlich auch davon ab, was du für einen hast wegen der Sicherheit. Ja. Also ich habe erlebt, Alouette 2, Alouette 3, wo ich als Mitglied von der Sicherheitspolitischen Kommission mitfliegen durfte, also der hat ja wie ein Tabarettchen als Sitz drin. Also wenn du dort von 10 Metern oben runterkommst, hast du das im Bauch drin, oder? Also, absolut nicht sicher. Und dann vergesse ich nie mehr hier auf das rote Fädchen vorne dran. Da habe ich mal gefragt, für was das ist. Der Pilot sagt, ja, dass es dem Passagier nicht schlecht wird. Und ja, weil er entrüllt, oder? Und das Schlimmste, was ich erlebt habe, wir sind einmal über einen Gotthard geflogen und dort hat es angefangen schneien. Und dann haben wir landen und von außen Kuppeln putzen, weil der nicht einmal Scheibenwischer hatte, nicht? Also, so vertrauenserweckend sind die Alouettes.
Das war in diesem Moment auch nicht.
Nein, das war es also nicht.
Also das stimmt, das ist nicht nur die Alouette. Man muss auch sagen, dass die Helinen so immens viel Geld kosten. Aber glaube, jedes kleinste Auto ist besser ausgerüstet. Ja. Hat die bequemeren Sitze, hat Schiffe nicht rein. Ich glaube, ich kenne fast keinen Helikopter, der nicht reinregnet. Irgendwann. Und das muss ich sagen, auch mit den Sitzen, das hat etwas. Ja. Jetzt beim EC, wir haben EC 120, das ist, kann man sagen, ja, das ist so der kleinste VIP-Heli, haben wir auch dürfen wirklich schon Persönlichkeiten rumfliegen, hat zum Glück auch Crash-Sitz, also wenn man hat die Landung hat, ist dort wirklich auch für Gesundheit, hat man etwas gemacht, aber das ist dann schon das Höchste. Also, ja. Wenn man stundenlang im Regen fliegt, was wir eben leider auch schon bei uns Auslandflügen hatten, da musste ich also müssen bei mir auch schon ein bisschen die Hosen abdecken, dass es da nicht irgendwie in
Nasse wird. Genau. Wir haben es gehabt vom Verlustgeschäft, Boris Banger, je nachdem, was sie für Mandanten haben, die sie müssen vertreten müssen. Im Normalfall ist das vielleicht irgendeine Geschichte, wo man weiss, so und so wird das verlaufen. Aber es gibt sicher auch Momente, wo sie wissen, jetzt nehmen sie einen Fall an, wo sie halt nicht wissen, ob der Kunde, der Mandant am Schluss kann zahlen kann. Gibt es das?
Ja, das gibt es relativ viel. Also, man ist ja als Anwalt auch verpflichtet, jeden Klient, den man neu hat, einmal zu fragen, wie die finanziellen Verhältnisse sind, ob er es überhaupt zahlen kann. Wenn er Probleme hat, dann muss man ihn über die unentgeltliche Rechtspflege aufklären. Und jetzt haben wir einen neuen Bundesgerichtsentscheid, der sogar sagt, wir müssen auf die Möglichkeit von der Prozessfinanzierung, also es gibt Firmen, die das machen oder, und sich dann beteiligen am Gewinn, muss man aufklären. Aber ich habe es jetzt so, ich habe einmal von einem Anwalt gehört, der gesagt hat, ich gehe nicht vor Gericht zum Gewinnen, sondern zum Geld verdienen. So mache ich es nicht. Und ich habe relativ viele Fälle, die nicht gross Geld bringen, weil das sind Cash-Fälle. Und das sind meistens kleine Leute, denen ich helfe. Ja, weil das ist im Moment eine relativ unglückliche Sache. Und es gibt viele Leute, die Hilfe brauchen gegen die verschiedenen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. Und dort ist es immer so, geht es aber so weit, dass sie nicht einmal die unentgeltliche Rechtspflege geben, weil sie sagen, es wäre gar kein Anwalt nötig gewesen und so Theater. Und dort überlegt man sich dann schon, jetzt hast du einfach wieder einmal für Gottes Lohn geschafft. Aber das gibt es sehr wahrscheinlich in jedem Beruf. Also ich kenne auch Ärzte, die Vorschuss verlangen.
Je nachdem, was man lässt machen natürlich. Sie haben nebenan, das hat mich wirklich erstaunt, ohne erwähnt, Sie haben noch ein Nagelstudio, das Sie betreiben. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten.
Ja, das stimmt. Also, ich hatte keine Nägel machen, schon mal vorab gesagt. Aber meine Tochter, da wir
eben... Boris Banga schaut gerade auf die langen roten Fingernägel
von der Frau. Genau.
Aber es hat gar kein weißt du, sonst hat es doch immer so Perlen Müster, drauf und so Müsterli. Hey,
die Woche ein bisschen strenge Woche gehabt, es hat nicht so luxuriöse Nägel. Da ja nicht im Fernsehen kommen, sondern nur im Radio.
Ja, nur
meine Tochter hat schon auf meine Nägel geschaut, ob es verantwortbar ist, heute hinzukommen. Ja. Nein, das war so, dass wir natürlich auch nicht dementsprechend Löhne zahlen können. Das ist ganz klar. Also die Fluglehrer verdienen im Verhältnis zu anderen Berufen oder zu ihrer immensen Ausbildung, die sie haben, sehr wenig. Wir sind auf Flughelfer angewiesen, die zum Teil unentgeltlich kommen. Oder eben auch wir, die natürlich, ich habe in meinem Lohn als Berufsschullehrerin oder Ausbildnerin natürlich einiges mehr verdient. Und Céline ist jetzt auch mit Leidenschaft vorbei und ihr können wir natürlich auch nicht den Lohn zahlen, wie sie vielleicht hat bei einem Architekt aus ihrem ursprünglichen Beruf, den sie gelernt hat. Und so hat sie dann einen Tag in der Woche in einem Nagelstudio ausgeholfen und hat am Abend ein bisschen Kolleginnen gemacht und das hat ihr ein Zusatzeinkommen gegeben.
Das ist aber eine Sache, die du ganz in der Fliegerei hast. Also ich mache mich besinnen, einer, der irgendwie auch Flächenflieger, der die Ausbildung macht und nachher Pilot ist, dann muss Arbeit zu jedem Preis annehmen. Ich habe selber erlebt, wenn einer so irgendwie blöder Päckchenflieger wird zwischen Basel und Brüssel, der verdient weniger als ein Kütermann bei uns. Das ist also und wenn er keine Stelle hat und nicht fliegen kann, dann verliert er die Lizenz, oder? Also.
Nein, das ist so. Die Ausbildung kostet wirklich viel, aber auch die Piloten, also kein Pilot in der ganzen Schweiz, egal wo er fliegt, hat da einen grossen Lohn. Das muss man auch mal sagen. Und so ist es halt auch intern, auch in der Administration. Und Céline hat dort ihr zusätzliches Verdienst, dass sie einfach auch können leben und ihre Wohnung können zahlen können. Und die hat dann aufgehört, der das Studio gehört hat. Und dann habe ich gesagt, du musst das übernehmen, unbedingt, weil der Tag hat ihr gefällt. Und jetzt gesagt, nein, das kann ich nicht, ich kann nicht allein ein Geschäft führen und so. Mach doch mit. Und dann habe ich gefunden, mal, das machen wir. Dann sehe ich auch mal ein bisschen Frauen. Weil sie gesagt, weißt du, das sind alles Ältere, alles sind immer Alter, die wir Kunden haben. Und so. Da weißt du, ich kann mir nicht mit 22 Geschäft führen, dann kann man alles in deinem Alter. Dann habe ich gefunden, das passt mir eigentlich. Frauen in meinem Alter, nicht immer nur Männer. Und dann habe ich gesagt, gut, wir das renovieren, das Studio. Und wir wollen aber andere Sachen auch noch anbieten. Und mittlerweile haben wir auch dort unsere ganz klare Trennung. Ich mache Bleaching, Zahnbleaching und so ein semi-permanent Make-up, das ist das Microblading für schöne Augenbrauen. Sie ist bei den Nägeln geblieben, dort ist sie absolute Spezialistin und macht jetzt noch Wimpernverlängerung, also alles eben, was Frauen in meinem Alter brauchen, die keine Zeit haben, wo man schon etwas machen kann. Es ist nicht mehr echt. Ja, kannst du mir anschauen, Boris, meine Wimpern sind nicht echt, meine Augenbrauen sind gestrichen, meine Nägel sind gemacht. Ich kann am Abend so ins Bett und am Morgen so aufstehen
aber
und
es ist eben,
zwei
es ist
Minuten.
So macht es, wenn man etwas klärt, das machen wir mal permanent.
Genau. Und ich habe mega Spass in diesem Studio. Weil das gibt einen Ausgleich zu der Fliegerei. Ja. Ich habe dort mit Frauen zu tun. Und das ist das, was wir zusammen auch noch haben.
Fliegerei und Nägel. Wir haben ganz viel gelernt in der Stunde. Jetzt an dem Pfingstsonntag, Boris Banga, wo zieht Sie es jetzt noch an nach dieser Sendung?
Ich habe meiner Frau versprochen, dass wir am Nachmittag zusammen gehen laufen. Das ist relativ selten, weil... Ja, die Hunde muss man aufteilen. Und nachher, ja, ich habe gesehen, ich habe einen Haufen Schützenkameraden von mir hier. Einer hat letztens geschumpft, weil ich so eine dreckige Pistole heimgebracht habe, ihm zum Putzen. Vielleicht gibt mir jetzt Mühe, dass ich die Pistolen endlich putze und den nächsten Mittwoch wieder besser schieße. Das ist
eine Woche Ziel, gut. Ja. Und Sie gehen jetzt gerade direkt auf den Flugplatz, mehr oder weniger?
Ja, also ich werde mit meinem Lebenspartner sicher schnell auf den Flugplatz gehen, mal ein bisschen schauen, wer kommt, ein bisschen begrüßen und dann gehen wir dann vielleicht noch ins Haus weiter. Schön. Schütten so ein bisschen den Tag von der Tochter.
Genau, wo alle Familien zusammenkommen, sicher im Land. Das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören. Dankeschön, dass Sie beide gekommen sind und Ihnen allen einen ganz schönen Pfingstsonntag.
Merci.
Die Tagsendung persönlich ist direkt aus dem Parktheater Grenchen gekommen. Gäste von Christian Zeugin sind Monika Arbenz, Geschäftsführerin von Heli West AG Grenchen, und Boris Banga, Rechtsanwalt und Notar. Technik Hedi Massaudi und Daniel Durer. Heute in einer Woche haben wir eine Unternehmerin und einen Unternehmer zu Gast. Nina Früh, Catering-Unternehmerin, und Beat Kech, Krisenmanager und Unternehmer. Und Gastgeberin ist Anita Richner. Wenn Sie möchten dabei sein bei dieser Sendung, dann sind Sie willkommen im Theater am Hechtplatz in Zürich. Und so schließen Sie es am Radio nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr oder in der Wiederholung immer auch zu oben um 10
Uhr. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.